Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz, herzlich willkommen. Beim Lufthansa-Konzern bahnt sich mitten in der Hauptreisezeit der nächste Streik an. Die Pilotenvereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft UFO wollen ihre Mitglieder beim Ferienflieger Discover zu einer Urabstimmung aufrufen. Das Bemerkenswerte, dieser Protest richtet sich nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen die Konkurrenzgewerkschaft Verdi. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem, die Bundesregierung warnt vor einer zu hohen Abhängigkeit vom asiatischen Markt. Trotzdem sind deutsche Direktinvestitionen in China seit Jahresbeginn kräftig gestiegen. Und Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd profitiert von einer starken Nachfrage und höheren Frachtraten nach Angriffen der Houthi-Rebellen im Roten Meer. Wir starten aber mit einem Blick aufs große Ganze, auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Dazu gab es heute Vormittag neue Daten. Peter Kapern aus unserem Studio in Brüssel kennt die Details.
Sie wächst, die Wirtschaft in der Eurozone. Die stärkste ihrer Volkswirtschaften, die deutsche, ist derzeit allerdings nicht die Konjunkturlokomotive, sondern das Bremsehäuschen. So lassen sich die jüngsten Daten von Eurostat, der Europäischen Statistikbehörde, auf den Punkt bringen. Danach hat die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,3% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. In Deutschland hingegen schrumpfte die Wirtschaft im selben Zeitraum um 0,1%. In den anderen großen Euro-Ländern stieg das Bruttoinlandsprodukt. In Frankreich zum Beispiel um 0,3%, in Italien um 0,2%. Am stärksten legte die Wirtschaftsleistung in Spanien zu, nämlich um 0,8%. Deutlich negativ fallen die aktuellen Zahlen über die Industrieproduktion in der Eurozone aus. Im zweiten Quartal war sie um 0,1% niedriger als im ersten Quartal 2024. Im Jahresvergleich liegt der Rückgang der Industrieproduktion sogar bei 3,9%.
Moderates Wachstum also in der Eurozone. Diese Zahlen und Eindrücke nehmen wir jetzt mit nach Frankfurt in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, welche Reaktionen gab es auf die neuen Daten zur wirtschaftlichen Lage in der Eurozone?
Der DAX steigt. Er steigt um fast 0,4% auf jetzt 17.878 Punkte. Die Beratungsgesellschaft EY hat sich Unternehmensgewinne von DAX-Konzernen im abgelaufenen Quartal mal etwas genauer angeschaut. Es gibt durchaus Konzerne, die den Gewinn deutlich haben steigern können, wie etwa die Deutsche Telekom, Mercedes oder VW. Bayer und Siemens Energy kehren nach Verlusten im Vorjahresquartal nun in die Gewinnzone zurück. Also man kann wirklich sagen, es läuft nicht alles so schlecht, wie es oft den Anschein haben mag. Ich denke, spannend wird es dann heute Nachmittag, wenn neue Inflationszahlen aus den USA kommen.
Auch heute haben wieder viele Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt, unter anderem E.ON und RWE. Wie geht es den beiden großen Energiekonzernen?
E.ON ist ja unter anderem im Bereich Energienetze, Energiedienstleistungen und erneuerbare Energien tätig. RWE kümmert sich unter anderem um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Bei E.ON gab es im ersten Halbjahr Einbußen. Im Energievertrieb ging der Gewinn deutlich zurück. Der Konzern zieht sich aber bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Der Ergebnisrückgang bei RWE ist nicht ganz so stark ausgefallen wie befürchtet. Auch RWE hat die Jahresziele bestätigt. Schaut man sich die Zahlen so ein bisschen genauer an, dann hat RWE vom Ausbau der Kapazitäten für die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien profitieren können. Die Geschäfte mit Wasserkraft, mit Biomasse und mit Gas liefen allerdings nicht so gut. Aktien von E.ON und von RWE sind heute im Minus.
Die Bundesregierung hat ja im Energiesektor ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Wo stehen die beiden Unternehmen da bisher?
Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Hendrik Ponzen gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment. Die großen Energiekonzerne sind auf gutem Weg, sagt er. Die Richtung stimmt, aber bei der Geschwindigkeit muss noch nachgebessert werden.
Was steckt konkret dahinter? Wir haben Tage, da scheint die Sonne, da weht der Wind und da kommen wir an diese 80%, die wir uns vorgenommen haben an erneuerbarem Energieanteil, schon fast dran. Aber wir schaffen das eben nicht im Durchschnitt der Tage, wo wir Flaute haben, wo die Sonne nicht scheint. Und da brauchen wir in Zukunft, und da muss Tempo gemacht werden, mehr an Speichertechnologie und, auch das gehört dazu, mehr Kapazität. Also auch dort, wo die Lage aktuell noch etwas zu unattraktiv scheint.
Schauen wir uns auch die einzelnen Bereiche etwas genauer an, also Stichwort Solarstrom. Die Stromerzeugung aus Solarenergie ist ja inzwischen sehr weit verbreitet. Ein Problem ist aber das Stromnetz. Ja, es kann keinen Strom speichern. Gleichzeitig sollte aber nicht benötigter Strom dann zu einer anderen Zeit wieder verfügbar sein. Sind Lösungen für die Solarenergie in Sicht?
Ja, eine gute Nachricht beim Thema Solarenergie, sie wird günstiger. Die Lager in China sind alle komplett voll, das bedeutet, die Preise gehen runter. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich jetzt einzudecken, wenn man so will. Fast zu gut. Wir müssen aufpassen, dass wir nach hinten raus nicht wieder neue Abhängigkeiten schaffen, so wie uns das beim russischen Gas passiert ist. Insgesamt ist beim Thema Solar zu sagen, wir brauchen mehr Speicher und vor allen Dingen, wir brauchen intelligente Stromtarife. Ich glaube, jeder von uns hat in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass es gewisse Gelegenheiten gibt, wo man günstiger tanken kann. Und das, was wir beim Sprit selbstverständlich tun, nämlich dann tanken, wenn es günstig ist, das müssen wir beim Strom lernen. Dann, wenn viel davon da ist, Waschmaschine und Trockner von mir aus gleichzeitig anschmeißen. Und dann, wenn sozusagen keine Sonne scheint und kein Wind weht, eher gucken, wie man das sparen kann. Und dafür braucht es digitale, intelligente Stromzähler. Die werden in den nächsten wenigen Jahren verbaut. Eine Kulturänderung. Und dann ist auch darüber, durch diese Verhaltensänderung, viel zu erreichen.
Schauen wir uns einen anderen wichtigen Bereich an. Große Hoffnungen werden ja derzeit auf Wasserstoff gesetzt. Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte, lässt sich einfach herstellen, lässt sich auch einfach speichern. Und doch lässt sich Wasserstoff ja nicht so einfach, schnell und überall einsetzen.
Ja, und das liegt vor allen Dingen daran, dass der Wasserstoff so teuer ist. Der sogenannte Champagner der Energiewende. Und den sollten wir eben nur dort nutzen, wo wir keine sinnvollen Alternativen haben. Das ist vor allen Dingen die Chemie und das ist danach der globale Luftverkehr und der globale Schiffsverkehr. Warum? Das liegt auf der Hand. Man kann keine Batterie bauen, die leicht genug ist, um in einem Flugzeug genug Energie zu stiften oder auch so einen riesengroßen Tanker, wie er über die Weltmeere fährt. Der lässt sich auch nicht mit einer Batterie betreiben. Anders sieht das bei Elektromobilität aus, bei Individualverkehr. Hier haben wir einfach viel, viel effizientere und bessere Möglichkeiten, den elektrischen Strom direkt sozusagen in Vortrieb zu übersetzen, als dafür Wasserstoff zu nutzen. Also Wasserstoff wichtig, aber vor allen Dingen für die Chemie. Chemie ist überall, brauchen wir immer. Und dort, wo wir keine Alternativen haben, globaler Luft- und Frachtverkehr.
Was muss denn Ihrer Meinung nach getan werden, um die Energiewende voranzubringen?
Die Richtung stimmt, aber das Tempo nicht. Und wie könnte man das Tempo erhöhen? Naja, indem man schneller mehr investiert. Hierfür gibt es aktuell keine hinreichenden Mehrheiten, aber im Sinne der Zukunftssicherung werden wir sehr gut beraten, schneller mehr zu investieren. Wir haben beim Thema Elektromobilität gelernt, dass die Strategie, wir springen als Letzte auf den Zug auf, hinten raus sehr viel teurer wird. Und deswegen sollten wir beim Thema Wasserstoff, beim Thema Solar und beim Thema Erneuerbare insgesamt jetzt nicht nur weiter die Richtung halten, sondern auch noch mehr Tempo machen.
Ist der Zug schon abgefahren?
Nein, der ist nie abgefahren. Die Zukunft kommt immer. Und wir haben auch in den letzten Jahren hier entscheidende Fortschritte machen können. Also einfach weiter so, nur ein bisschen schneller.
Sagt Hendrik Ponzen von Union Investment.
Nach der vielbeachteten Aufsichtsratssitzung zu den Umbauplänen bei ThyssenKrupp stand Deutschlands größter Stahlerzeuger heute wieder im Fokus. Der Konzern hat Quartalszahlen veröffentlicht und die sind nicht gut ausgefallen. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Unter dem Strich stehen erneut dicke rote Zahlen. Seit Beginn des Geschäftsjahres im vergangenen Oktober sind Verluste von deutlich mehr als 400 Millionen Euro aufgelaufen. Und selbst wenn man spezielle Einmaleffekte herausrechnet, fließt deutlich mehr Geld aus dem Unternehmen heraus, als im Alltagsgeschäft hereinkommt. Fürs Gesamtjahr erwartet das Management jetzt einen Verlust im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. ThyssenKrupp bekommt die Wirtschaftsflaute voll zu spüren als Industriemischkonzern mit Stahlproduktion, aber auch mit den Sparten Fabrikbau, Werften und dem Bau von Auto- und Maschinenteilen. Es kamen deutlich weniger Aufträge an. Wichtige Kunden und Abnehmer, etwa die Autohersteller, die Maschinen- und Anlagenbauer oder auch die Bauindustrie, halten sich derzeit zurück und bestellen weniger. Dazu kommen hohe Energiekosten und sinkende Verkaufspreise, etwa bei Stahlprodukten. Probleme gibt es aber nicht nur in den Stahlwerken. Ein neues Sparprogramm soll es auch in der Autozulieferersparte geben, hieß es heute. Beim Karosseriebau will ThyssenKrupp etwa jede fünfte Stelle streichen, 400 insgesamt. Stattdessen soll Produktion ins Ausland verlagert werden. Auch weitere Autobereiche sollen verkauft oder möglicherweise verkleinert werden. Insgesamt arbeiten derzeit weltweit noch 98.000 Beschäftigte für den Essener Traditionskonzern, der seit Jahren in der Krise steckt.
Und damit zurück nach Frankfurt in den Börsensaal. Wie sind die Reaktionen auf die Quartalszahlen von ThyssenKrupp heute ausgefallen?
Wenig verwunderlich, die Aktien unter Druck sind zwischenzeitlich sogar auf Rekordtief gefallen von 3,14 Euro.
Auch der Reisekonzern TUI hat Quartalszahlen vorgelegt und die sind gut ausgefallen. Wie stark profitiert TUI von der Pleite des ehemaligen Konkurrenten FTI?
TUI profitiert wirklich davon, aber auch ganz abgesehen von der Reiselust vieler Menschen insgesamt. Es werden mehr Hotels gebucht, Kreuzfahrten sind gefragt. Ja, und der Aktienkurs steigt um fast 2,5%.
Und dann lassen wir uns zum Schluss noch auf den Eurokurs, die Umlaufrendite und den Goldpreis blicken.
Der Euro wird mit einem $10,22 gehandelt, ist also deutlich gestiegen. Die Umlaufrendite gesunken von 2,22 auf 2,2%. Und die Feinunze Gold kostet zu Mittag $2,473,34.
Vielen Dank, Claudia Werle, live im Frankfurter Börsensaal. Ohne Containerschiffe wäre der Welthandel in seiner jetzigen Form kaum denkbar. Die Reedereien transportieren tonnenweise Waren durch die ganze Welt und Deutschland ist führend in dieser Branche. Die Bundesrepublik ist weltweit die Nummer eins bei der Containerschifffahrt. Heute hat Deutschlands größte Reederei, Hapag-Lloyd, ihre Halbjahresbilanz vorgestellt. Dieter Nürnberger mit den Details.
Die Nach-Corona-Zeit sorgte bei Deutschlands größter Containerreederei noch für außergewöhnlich gute Ergebnisse aufgrund der deutlichen Gütertransportnachfrage. Doch damit scheint es vorbei, denn in den ersten 6 Monaten dieses Jahres weist Hapag-Lloyd einen operativen Gewinn von rund 813 Millionen Euro aus. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es noch fast 2,6 Milliarden, ein Rückgang somit um fast 75%. Doch zeigt sich das Unternehmen derzeit die Nummer 5 in der internationalen Containerschifffahrt damit zufrieden. Am Vormittag sagte Konzernchef Rolf Happen-Jansen, dass man zwar nicht an die außergewöhnlich guten Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen könne, doch konnte durch eine zuletzt starke Nachfrage ein sehr gutes Halbjahresergebnis erzielt werden.
Zuerst hatten wir Unterbrechungen durch die Lage am Roten Meer und dann sahen wir im zweiten Quartal eine unerwartete und starke Nachfrage im Mai und im Juni. Wir hatten höhere Kosten, doch nichtsdestoweniger können wir im ersten Halbjahr ein EBIT von ungefähr 800 Millionen Euro ausweisen.
Hapag-Lloyd hat, wie andere Großreedereien auch, derzeit massive Probleme mit der international wichtigen Schifffahrtsroute am Roten Meer. Nach Angriffen von Houthi-Rebellen aus dem Jemen können dort seit Mitte Dezember praktisch keine oder nur sehr wenige Schiffe mehr passieren. Sie werden um die Südspitze Afrikas am Kap der Guten Hoffnung umgeleitet. Für die Reedereien sind die Folgen gravierend. Zeitliche Verzögerungen, höhere Kosten und auch ein deutlich erhöhter CO2-Ausstoß. Auf den Weltmeeren stauen sich derzeit die Containerschiffe, was laut Experten auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben könnte. So seien die in der Branche wichtigen Spotraten für kurzfristige Transportplätze inzwischen auf $7.000 gestiegen. Vor der Corona-Pandemie lagen sie noch bei maximal €2.000. Die Auswirkungen der Sicherheitslage am Roten Meer macht dem Konzern zu schaffen. Hapag-Lloyd versuche hier gegenzusteuern. Konzernchef Rolf Happen-Jansen.
We've been speeding up vessels, especially those that had to go around the Cape.
Wir haben die Geschwindigkeiten unserer Schiffe erhöht, besonders jener, die um das Kap herum müssen. Wir haben die Zusammenarbeit neu ausgerichtet. Wir haben neue zusätzliche Schiffe, auch um die erhöhte Stahlnachfrage abzusichern. Wir versuchen, entstandene Unterbrechungen in den Lieferketten in der Zusammenarbeit zu reduzieren.
Bereits Anfang Juli bei der Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen hatte sich Hapag-Lloyd für das Gesamtjahr recht ehrgeizige Ziele gesteckt. Diese Prognose wurde heute trotz des vergleichsweise niedrigeren Gewinns nicht zurückgenommen. Im Gegenteil, die kürzlich gestiegene Nachfrage lasse einen operativen Gewinn für das Gesamtjahr in einer Bandbreite von 1,2 bis 2,2 Milliarden Euro erwarten.
Die Containerreederei Hapag-Lloyd profitiert von starker Nachfrage und hohen Frachtraten, ein Bericht von Dieter Nürnberger. Zu große wirtschaftliche Abhängigkeit kann im Zweifel sehr teuer werden. Das haben Deutschland und Europa am Beispiel Russland schmerzhaft lernen müssen. Deswegen sind De-Risking und Diversifizierung inzwischen feste Schlagworte, wenn es um den Umgang mit China geht. So ganz scheint das mit dieser Unabhängigkeit allerdings nicht zu klappen. Neue Daten belegen, Deutschlands Investitionen in China haben zuletzt sogar noch einmal deutlich zugelegt. Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Deutsche Unternehmen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 7,3 Milliarden Euro in China investiert. Das zeigen Zahlen der Bundesbank. Diese Summe ist bereits nach 6 Monaten des Jahres 2024 größer als die 6,5 Milliarden Euro China-Investitionen im gesamten Vorjahr. Zwar können sich die endgültigen Zahlen für 2024 noch nach unten verschieben, aber dennoch sagt der China-Experte vom Institut der deutschen Wirtschaft Jürgen Mattes:
Die Zahlen machen deutlich, dass die deutsche Wirtschaft weiter kräftig in China investiert und wir jetzt hier keinen abnehmenden Trend sehen, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man die Strategie der Bundesregierung zu de-risken, also die China-Risiken abzubauen, in den Blick nimmt.
Das sogenannte De-Risking, also weniger Risiko durch weniger Abhängigkeiten vom Handel mit China, das ist einer der Kernpunkte der deutschen China-Strategie, die die Bundesregierung vergangenen Sommer veröffentlicht hat. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht im Anstieg der deutschen Investitionen in China trotzdem keinen Widerspruch zur deutschen China-Strategie, sagte der Sprecher des Ministeriums Daniel Grewe am Vormittag in Berlin.
Resilienz ist wichtig der deutschen Wirtschaft und das ist klar umrissen und das gilt. Und gleichzeitig sind Handelsbeziehungen mit einem wichtigen Partner nichts Ungewöhnliches und eine Jahreszahl kann immer schwanken, da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren.
Das Geld, das deutsche Firmen in China investieren, kommt oft gar nicht aus Deutschland. Vielmehr handelt es sich häufig um Gewinne, die diese Unternehmen zuvor in China erzielt haben. Denn die deutsche Wirtschaft setzt in der Volksrepublik zunehmend auf sogenannte Lokalisierung. Bedeutet, es wird in China geforscht, entwickelt und produziert für den chinesischen Markt. Alles aus einer Hand aus China für China sozusagen. Das sei ein Trend, der aus Sicht der Unternehmen strategisch durchaus Sinn ergeben könne, sagt Jürgen Mattes. Aber langfristig könne diese Tendenz dem Standort Deutschland schaden.
Dann ist es so, dass wir in Zukunft zunehmend den chinesischen Markt bedienen durch Produktion in China und damit auch Arbeitsplätze in China.
Der auf China spezialisierte Ökonom vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln verweist darauf, dass es das früher zwar auch schon gab.
Aber wir haben immer noch kräftig auch hier in Deutschland produziert und dann exportiert und damit die Nachfrage in China bedient. Das heißt, dann hingen auch deutsche Arbeitsplätze an der Nachfrage und den Unternehmenserfolgen in China. Und je mehr lokalisiert wird, desto weniger wird nach China exportiert werden. Deswegen ist das eine Tendenz, die zulasten des Standorts Deutschland geht.
Die Lokalisierungsstrategie des in China für China hilft deutschen Firmen zwar, die Abhängigkeit von den Lieferketten aus und nach China zu reduzieren, sie verringert aber nicht die Abhängigkeit der Unternehmen vom chinesischen Absatzmarkt.
Deutsche Direktinvestitionen in China sind zuletzt kräftig gestiegen. Einzelheiten waren das von Steffen Wurzel. Bei einem Tarifkonflikt stehen sich für gewöhnlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegenüber. In der aktuellen Tarifverhandlung zwischen der Lufthansa-Tochter Discover Airlines sowie der Pilotenvereinigung Cockpit und der Kabinengewerkschaft UFO gibt es aber noch einen weiteren Player, die Konkurrenzgewerkschaft Verdi. In dieser Gemengelage drohen nun Streiks. Mischa Erhardt mit den Details.
Nach der Tarifeinigung zwischen dem Management des Ferienfliegers Discover und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sei eine einmalige Situation entstanden.
Was Vergleichbares habe ich noch nicht erlebt.
So Harry Jäger, Leiter Tarif und Verhandlungsführer der Kabinengewerkschaft UFO. Gemeinsam mit seinen Kollegen der Pilotenvereinigung Cockpit kritisiert er den Abschluss zwischen dem Discover-Management und Verdi scharf.
Da ist aus unserer Sicht eine in der Belegschaft gar nicht, wirklich gar nicht legitimierte Arbeitnehmervertretung von einem Management in ein Amt gehoben worden.
Hintergrund ist die Einschätzung der beiden im Luftverkehr etablierten Fachgewerkschaften, dass Verdi nur sehr wenige Mitglieder unter den rund 1.900 Beschäftigten des Flugpersonals bei der Discover habe. Zudem hätten Cockpit und UFO bis zuletzt ebenfalls mit dem Discover-Management Tarifverträge verhandelt, die aber nicht zur Unterschrift kamen.
Wir machen Termine, die weit auseinander liegen, die 1,5 Stunden dauern und wo man sich am Ende über kleine Details dann nicht so ganz einigt.
Währenddessen hätte offenbar das Management genau diese Verhandlungsergebnisse zur Grundlage genommen und einen Tarifvertrag mit Verdi in Form gegossen und unterzeichnet. Inhalt der bis 2027 geltenden Tarifverträge zwischen Discover und Verdi jedenfalls sind Gehaltserhöhungen, Zulagen und Sonderzahlungen, Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge, Dienstpläne und auch Krankengeldzuschüsse. Ein besonderer Affront in den Augen von UFO und der Vereinigung Cockpit? Ausgehandelte Vorteile, die nur für Verdi-Mitglieder gelten. Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit.
Also ein Arbeitgeber trifft sich mit einer Gewerkschaft, die eigentlich Minderheitsgewerkschaft ist und verabredet sich, hey, wollen wir einen Tarifvertrag so schreiben, dass ganz viele Leute bei euch eintreten?
Dass das von den beiden Gewerkschaften so nicht einfach hingenommen werden könne, verstehe sich von selbst. Daher machen die Kabinengewerkschaft UFO und die Pilotengewerkschaft Cockpit nun bis nächsten Mittwoch eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern. An deren Ende könnten dann Streiks bei Discover stehen, um das Anliegen von Tarifverträgen mit den beiden Fachgewerkschaften durchzusetzen. Die Gewerkschaften sprechen jetzt schon von einem schweren Vertrauensverlust gegenüber dem Lufthansa-Management, denn der Ferienflieger Discover ist eine vor 3 Jahren gegründete Lufthansa-Tochter. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler und Gewerkschaftsexperte an der Uni Kassel.
Das ist eine Zäsur für den Lufthansa-Konzern, weil es eben eine klare Aufteilung gab. Piloten Cockpit, Kabine UFO und Bodenpersonal Verdi. Da gab es in der Vergangenheit schon kleine Überschneidungen, aber die haben eben am Ende dann nicht zu der Problemmasse geführt, wie wir sie aus dem Bahnkonzern kennen.
Denn dort hat in der Vergangenheit regelmäßig die vergleichsweise kleine Lokführergewerkschaft GDL für Streiks und Zugausfälle gesorgt. Die Fachgewerkschaften im Lufthansa-Konzern schließlich geben sich gelassen. Sie hätten mit Abstand mehr Mitglieder als Verdi. Sollten sie über Arbeitskämpfe das Management zur Unterschrift eigener Tarifverträge bringen, wird laut Tarifeinheitsgesetz dann geschaut, welcher Tarifvertrag maßgeblich im Konzern gelten wird. Nämlich der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat.
Gewerkschaftsstreit beim Ferienflieger Discover Airlines, es drohen Streiks. Micha Erhardt war das mit den Hintergründen. Und zum Ende dieser Sendung kommen wir wie immer zu unserer Wirtschaftspresseschau.
Kommentiert werden die anhaltenden Differenzen zwischen SPD, FDP und den Grünen. Das Handelsblatt aus Düsseldorf sieht die Ampelregierung in einer schwierigen Phase und nennt Gründe. Die FDP provoziert mit der Forderung nach Kürzung des Bürgergelds erst die SPD, kurz darauf mit dem Verkehrskonzept die Grünen und schließlich mit der Forderung nach Abschaffung des Entwicklungshilfeministeriums beide Koalitionspartner auf einmal. Die Verletzungen innerhalb der Ampel sind inzwischen so groß, dass zumindest SPD und FDP keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die Ampel am Haushaltsstreit zerbricht. Die Süddeutsche Zeitung geht näher auf die Bürgergelddebatte ein. Angepasst an die tatsächliche Inflation sollte der Regelsatz um 14 bis 20 Euro sinken, fordert die FDP. Das etwas zu hohe Bürgergeld verletzt das Gerechtigkeitsgefühl mancher, die mit ihren Steuern und Abgaben den Sozialstaat finanzieren. Doch das Bürgergeld zu kürzen, würde zu weit gehen. Die Menschen verlassen sich darauf, dass sie mit den 563 Euro planen können. Und 2025 wird die Summe gleich bleiben, während die Preise trotzdem etwas weiter steigen werden. Das Plus schmilzt automatisch. Der Eigentümer der Online-Plattform X, Musk, hat auf seiner Plattform ein Live-Gespräch mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump geführt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu, Musk hat sich in den vergangenen Jahren allgemein politisch nach rechts orientiert, aber das scheint sich nicht immer mit seinen unternehmerischen Interessen zu decken. Trump zum Beispiel ist kein großer Freund von Elektroautos und Musks Reichtum gründet sich bis heute in erster Linie auf Tesla. Klar ist wohl, dass sich Musk Nähe zur Macht erhofft in dem Gespräch mit Trump, bot er sich mehrmals für einen Regierungsposten an. Er dürfte Trump auch für manipulierbarer halten als Harris. Was immer sein Kalkül ist, wie Musk eine der noch immer wichtigsten Online-Plattformen der Welt instrumentalisiert, um Einfluss auf den Wahlkampf auszuüben, ist beunruhigend.
Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute. Ein Thema dort: Messergewalt, was Waffenverbotszonen in Hamburg bewirkt haben. Weitere Berichte und Hintergründe aus der Ökonomie hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, heute mit der Kollegin Jessica Sturmberg. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.